Nathan hat es schon gesagt, Grüße von Würzburg. Ich war letzte Woche auch in Würzburg, da zum Predigtdienst. Wir waren zusammen dort. Und genau, deswegen auch nochmal liebe Grüße von Würzburg an dieser Stelle. Schön zu sehen, was die Gemeinde dort so erlebt und wie sie dort wächst und was sie so durchmacht, wie der Herr an ihnen arbeitet. Okay, wir sind da. Dieser Turm müsste den meisten bekannt sein. Kennt ihn jemand? War jemand schon mal dort? Schon einige, unser Italiener war da. Genau, der schiefe Turm von Pisa. Ich war dort auch bei meiner Abschlussfahrt beim Abitur. Und das ist eine sehr beliebte Sehenswürdigkeit. Und man sieht da unten auch schon die ganzen Menschen. Man macht da gerne auch so komische Standbilder an dieser Sehenswürdigkeit. Also ein sehr beliebtes Tourismus, eine Attraktion, eine Tourismusattraktion. Und an sich ein schöner Turm. Aber ich glaube, als er damals gebaut wurde, hatte niemand gedacht, dass er so eine Berühmtheit wird. Und eigentlich war es als ein Glockenturm für den Dom von Pisa gedacht. Also ich glaube, auf der rechten Seite irgendwo steht dann noch der Dom. Ich glaube, der Konstrukteur und die Bauleute hätten nie gedacht, dass er irgendwann so eine Berühmtheit bekommen wird. Der Turm ist schief und das macht ihn so besonders. Und der Boden, auf dem der Turm steht, der ist aus Lehm und aus Sand und deswegen ist er mit der Zeit auf der einen Seite so abgesackt. Und mittlerweile wurden schon die verschiedensten Vorkehrungen getroffen. Man hat den Turm stabilisiert und so für die nächsten 300 Jahre steht er erstmal sicher. Da wurde ordentlich was investiert. Also das Fundament wurde gefestigt. Deutlich schlechter erging es, eine Folie weiter, diesem Gebäude. Das war 2009 in Shanghai. Und da ist ein Gebäude, das waren 13 Stockwerke, wurde gebaut und kurz bevor es fertig war, ist es einfach umgekippt als Ganzes. Und hier waren auch unsichere Fundamente dafür verantwortlich. Man hat irgendwie eine Tiefgarage darunter gebaut, da kam irgendwie dann zu viel Wasser und sonstige Fehler beim Fundament. Wenn man ein Gebäude bauen will, dann sollte man nicht am Fundament sparen. Das Fundament ist ein ganz elementarer Bestandteil von einem Gebäude. Und wenn das Fundament sicher ist, dann weiß man auch, dass das Gebäude sicher steht. Und dann kann man ruhig in diesem Gebäude wohnen. Gott gibt uns auch ein Fundament. Und Gott möchte auch, dass wir sicher stehen im Leben. Gott möchte nicht, dass wir hin und her geworfen sind, dass wir unsicher stehen, dass wir wackeln, sondern Gott gibt uns ein festes Fundament, eine feste Perspektive und auch eine Hoffnung für die Zukunft. Nicht, dass wir nur jetzt sicher stehen, sondern dass wir auch eine Perspektive haben. Und dieses Fundament finden wir in unserem heutigen Predigttext in Johannes 14. Das könnt ihr gerne mit aufschlagen. Wir werden heute viel im Johannesevangelium rumspringen. Wir werden uns überwiegend im Kapitel 14 aufhalten, aber genau, die Parallelstellen habe ich auch immer vorne an der Leinwand. Wenn ihr nicht umblättern wollt, könnt ihr gerne einfach bei Johannes 14 bleiben. Ja, wir haben gerade so eine Reihe durch das Johannesevangelium, auch gerade die letzten Momente, die Jesus mit seinen Jüngern hat. Und in diesem Kapitel, im Kapitel 14, ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Es ist Donnerstagabend und sie sind in einem Raum im Obergeschoss. Sein letzter Abend vor der Kreuzigung. Und wenn wir mal die letzten 3 Jahre so ein bisschen reflektieren, dann hat Jesus öffentlich sehr viel gewirkt. Er hat ganz viel Wunder getan, er hat Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben und er hat mehr als deutlich gezeigt, dass er der Messias ist, der im Alten Testament verheißen war. Also Jesus hat das unter Beweis gestellt. Und weil Jesus eben in der Öffentlichkeit stand, wurde er auch immer wieder verbal angegriffen. Er wurde immer wieder konfrontiert, aber niemand konnte ihm irgendwas anhängen oder nachsagen, sondern er war fehlerfrei. Keiner konnte einen Fehler an ihm finden. Und alles, was man ihm vorgeworfen hat, das war haltlos. Ja, das hatte kein Fundament. Und wir kennen den Ausgang, wir wissen, Jesus wird aber am Ende gekreuzigt und die Behauptung oder das Urteil war, er behauptet, er sei Gott. Ja, das war sein Urteil. Aber gerade diese Behauptung war eine Tatsache, war eine Wahrheit. Er war wahrhaftig Gott und das hat ihn auch eben allein qualifiziert, am Kreuz stellvertretend für uns zu sterben. Also wir sind hier am Donnerstagabend und die Woche fing eigentlich ziemlich gut an. Wir mögen vielleicht den Montag nicht so, aber der Montag war richtig gut bei ihnen. Am Montag wurde Jesus als Messias in der Stadt Jerusalem begrüßt. Da waren ganz viele Menschen wegen dem Passafest und tausende Menschen jubeln Jesus zu und feiern ihn als Messias. Ja, die Stimmung war großartig. Und ich denke, es war auch für die Jünger schön, einfach, sie liebten ihren Meister und jetzt kriegt der Meister so viel Zuspruch. Aber ein paar Tage später werden alle die Menschen, die ihm zujubeln, werden sie rufen, kreuzige ihn, vom Messias zum Gekreuzigten. Und so ist Jesus hier mit seinen Jüngern und die Kapitel und auch das folgende, das ist so seine Abschiedsrede an die Jünger, so seine letzten Momente. Und ich denke, da sollten wir besonders aufmerksam sein, weil Jesus hier sehr, sehr viel Fundament legt und sehr viel Wahrheit an die Jünger mitgibt. Er spricht hier seine letzten Worte und wir haben letzte Woche ja von der Fußwaschung aus Kapitel 13 gehört. Und wenn wir dann den zweiten Teil vom Kapitel 13 sehen, dann sagt Jesus ihnen, etwas sehr Schockierendes, etwas sehr Überraschendes, womit sie nicht rechnen. Er sagt ihnen, ich werde euch verlassen. Und das hat die Jünger total verwirrt. Und das ist noch nicht alles. Er sagt dann, außerdem ist ein Verräter unter euch, was auch wieder Verwirrung stiftet. Und zu guter Letzt Petrus, der ja eine gewisse Stellung unter den Jüngern hatte, er wird mich verleugnen. Also so quasi der Mutigste, der wird einknicken. Viele schlechte Nachrichten auf einmal. Und das bringt viel Ungewissheit und viel Fragen. Was ist das jetzt? Ist jetzt einfach alles vorbei oder was heißt, du gehst weg? Wenn sie jetzt 3 Jahre lang rund um die Uhr bei ihm waren, ja, sie haben alles mit ihm erlebt, sie haben den Alltag mit ihm gelebt, sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind voll und ganz in die Nachfolge. Sie haben ja, ihr ganzes Leben aufgegeben für ihn. Sie lieben ihn, sie glauben ihn. Und Jesus weiß, dass das, was er ihnen jetzt hier sagt, dass es ihnen förmlich den Boden unter den Füßen wegziehen wird. Und deswegen möchte er ihnen ein Fundament geben. Über das möchte ich heute mit euch sprechen. Und das ist wirklich eine Perle, die wir hier finden in der Bibel, Johannes 14. Und Jesus möchte, dass die Jünger sicher stehen. Und er sieht ihr Herz und er möchte sie festigen. Und vielleicht hatten wir auch schon Tage, an denen einfach so viel Schlechtes zusammenkam. Eine schlechte Nachricht nach der anderen, so wie, dass wir am Ende nicht mehr wussten, wo unser Kopf stand. Dass alles uns überlagert hat und wir uns fragen, ja okay, und wie geht es jetzt weiter? Aber ich möchte an dieser Stelle, dass wir fühlen, glaube ich, sehr schnell mit den Jüngern mit, aber wenn wir bedenken, wie es Jesus in diesem Moment ergangen sein muss. Jesus wusste, was ihn erwartet. Er wusste, ihn stehen die schwersten Stunden seines Lebens bevor. Und er ist sich völlig dessen bewusst, aber was macht er? Er kümmert sich um die Jünger. Er weiß, er wird von den Menschen auf die widerlichste Art gedemütigt. Er wird gespuckt, bespuckt, geschlagen. Er wird für Sünden am Kreuz hängen, die er nicht begangen hat. Stellvertretend für die ganze Menschheit. Und er wird alleine sein. Obwohl er seit Ewigkeiten Gemeinschaft mit dem Vater genießt, wird er verlassen vom Vater sein. Und das weiß Jesus alles und trotzdem kümmert er sich hier um die Jünger. Seine größte Sorge ist nicht seine Not, sondern die Jünger sind sein Anliegen. Und Jesus weiß auch, dass er in seiner Not nicht mit der Hilfe der Jünger rechnen kann. Die Jünger unterstützen ihn nicht im Gebet, sie sagen sich dann später sogar von ihm los. Also auch mit so einer Enttäuschung muss Jesus dann in seiner Not rechnen. Aber hier zeigt sich das selbstlose und auch dienende Herz von unserem Heiland. Das Lamm, das nicht auf sich selbst achtet, sondern dem anderen dient und sich für die anderen hingibt. Selbst am Kreuz, wo Jesus ums Überleben kämpft, kümmert er sich um seine Mutter und um die Versorgung seiner Mutter. Und er führt auch jemanden zum ewigen Leben, ja, den Verbrecher am Kreuz. Er kämpft ums Überleben und rettet jemanden noch kurz vor dem Tod. Was für eine Fürsorge. Jesus ist wirklich ein fürsorglicher Hirte, selbst in seiner schwersten Not. Und geht es uns nicht oft so, dass wenn wir Sorgen haben, dann wollen wir von den anderen Sorgen gar nichts wissen. Dann haben wir keinen Kopf für andere, sondern dann bin jetzt erstmal ich dran. In Philipper 2, die Verse 4 bis 5 lesen wir, und jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und ich möchte dich ermutigen, Jesus nachzuahmen. Trotz deiner Probleme, die du gerade hast und die dich vielleicht sogar überlagern, auch offen zu sein für die Nöte von anderen. Dir trotzdem Zeit zu nehmen, anderen zuzuhören, dich um andere zu kümmern, auch wenn deine Nöte vielleicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Bete für andere, helf anderen praktisch. nach deinen Möglichkeiten. Weil das Gebot der Nächstenliebe gilt nicht nur, wenn es uns gut geht. Und ich möchte dich herausfordern, weil Gott wird es segnen, wenn du dich auch in deiner Not um andere kümmerst. Wie nach diesem Prinzip, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Nachahmen, wie unser Herr Jesus mit der Not von anderen umgegangen ist. Und dann kommen wir jetzt zu dem Kapitel, wo Jesus den Jüngern Trost spendet und ihnen Fundament gibt. Vers 1, Johannes Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt oder auch euer Herz erschrecke nicht. Und dann heißt es weiter, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht. Das ist hier gewissermaßen ein Befehl, es ist ein Imperativ, also eine Aufforderung. Jesus sagt das mit Nachdruck, beruhigt eure Herzen. Es passiert sehr schnell, dass uns etwas bestürzt oder dass wir von etwas betroffen sind. Und häufig haben wir leider sehr viel Restvertrauen in uns selbst. Und wenn dann irgendwo Unsicherheiten kommen oder irgendetwas ist, womit wir nicht rechnen oder das uns verunsichert, eine Ungewissheit vielleicht, auch ja, welcher Art auch immer, Krankheit oder finanziell, dann geraten wir schon ins Wackeln. Und Jesus möchte aber, dass wir feststehen. Und deswegen sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Glaube an sich verändert nicht zunächst die Situation. Die Situation wird sich nicht unbedingt ändern. Der Rahmen bleibt in der Regel gleich. Aber unsere Sicht ändert sich auf die Dinge. Und das möchte Jesus hier. Er möchte eine andere Perspektive geben. Der Glaube an Gott, das Vertrauen in ihn und das, was er sagt, Gottes Wort, das ordnet unser Herz, das richtet uns aus und das bewahrt uns davor, dass unser Herz so hin und her schwankt, sondern dass wir Gott vertrauen. Luther hat mal gesagt, Christus will mit diesen Worten nichts anderes, als dass er die Herzen der Jünger von sich selbst weg und allein auf ihn richten. Denn wo das Herz an ihm hängt, da kann weder Tod noch Teufel schrecken. Wenn unser Herz ausgerichtet ist auf ihn, dann kann uns nichts aus der Bahn werfen. Nachdem Jesus auferstanden war und dann in den Himmel gefahren ist, dann erleben wir Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und sie standen da vor den gleichen Menschen, die vorher Jesus verurteilt haben. Petrus und Johannes sind hier auch zählen zu den Jüngern, die hier auch bestürzt waren. Sie waren ängstlich. Aber hier sehen wir einen anderen Petrus. Frei, klar und mutig bekennt er Jesus vor dem Hohen Rat. Und der Hohe Rat, der ist vollkommen sprachlos. Und das heißt, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, woher kam dieser Mut? Ihr Glaube wurde durch die letzten Ereignisse gefestigt, durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt, durch das Empfangen des Heiligen Geistes, das wird in den nächsten Predigten Thema sein, voraussichtlich. Und diese Ereignisse haben ihren Glauben gestärkt. Und der Glaube an Gott schafft einen Perspektivwechsel. Und das Herz erschrickt nicht, weil es weiter sieht. Es sieht nicht nur über meinen Horizont, sondern es sieht darüber hinaus. Es sieht aus Gottes Sicht. Und hier gibt Jesus den Jüngern auch eine Perspektive, eine Hoffnung. Die Verse 2 und 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus redet hier von unserem himmlischen Zuhause. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Erinnert ihr euch an die Gemeindefreizeit? Da hatten wir ein Haupthaus und dann ganz viele kleine Häuser. Und in diesem Haupthaus haben einige geschlafen, da haben wir auch gegessen und hatten wir die Gemeinschaft. Und die ganz hinten waren, die hatten immer einen ziemlich langen Weg und mussten vielleicht mal über die Wiese. Und Jesus beschreibt aber hier ein Haupthaus. So wird es nicht im Himmel sein. Er sagt, wir werden alle im Haupthaus sein. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wir werden nicht irgendwo weit weg sein, wo wir einen langen Weg haben oder wo wir uns irgendwo anstellen müssen. Wir werden ihm nah sein. Wir werden nah beim Herrn sein. Viele Wohnungen. Jesus garantiert es uns. Wir werden im Haus des Vaters sein, wo viele Wohnungen für uns bereitet sind. Und er sagt weiter, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und Liebe bereitet einen Empfang vor. Wenn werdende Eltern ein Kind erwarten, dann bereiten sie in der Regel ein Zimmer vor für das Baby. Oder wenn man vielleicht einen Gast erwartet oder einen Übernachtungsgast, Ja, dann bereitet man die Wohnung vor. Dann wird vielleicht ein bisschen aufwendiger gedeckt. Gewisse Bereiche werden vielleicht nochmal geputzt. Man gibt sich Mühe für den Gast. Und Jesus sagt auch, er geht und er bereitet einen Platz für sein Volk, weil er es liebt. Und weil Jesus auch von der Ankunft überzeugt ist. Jesus weiß, er wird sie zu sich holen. Er geht hin, um eine Stätte zu bereiten. Und sein Weggang hat einen Nutzen für die Jünger und auch für uns. Und er sagt weiter, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Einige von uns, und vielleicht die meisten, ich weiß es nicht, die werden durch den Tod nach Hause gehen. Und deswegen sagen wir auch, wenn jemand gestorben ist, er ist heimgegangen. Aber diejenigen, die leben, wenn Jesus wiederkommt, die werden nie sterben. Sondern das ist die Entrückung der Gemeinde, also nicht sein zweites sichtbares Kommen, wenn er sein Reich hier auf der Erde errichtet, sondern die Entrückung der Gemeinde. Und Jesus wird uns zu sich holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es ist interessant, als ein Schriftgelehrter mal zu Jesus kam und über die Nachfolge mit Jesus gesprochen hat und auch so über die Kosten der Nachfolge, dann sagt Jesus in Matthäus 8, Vers 20, nee, habe ich hier nicht, das lese ich vor, und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus zeigt, dass die wahre Heimat nicht auf dieser Erde ist. Wer ihm nachfolgt, der darf lernen, sich nicht an irdische Dinge zu klammern, sondern auf Gott zu vertrauen und auf Himmlisches ausgerichtet zu sein. Und die Erde ist nicht unser endgültiges Zuhause, sondern wie Jesus selbst, er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Hier auf der Erde sind wir Heimatlose. Aber es gibt eben diese Hoffnung und das ist eine feste Zusage, die Jesus hier trifft. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wer will Jesus abhalten, uns zu sich zu nehmen? So stark wie seine Hand ist, aus der uns niemand reißen kann, so stark ist auch seine Hand, die uns nach Hause führt. Niemand wird Jesus daran hindern, uns nach Hause zu holen, wenn du sein Kind bist. Und dieses Zuhause ist endgültig. Dann sind wir am Ziel. Das ist eine bleibende, eine ewige Gemeinschaft, die nicht aufhören wird. Dann sind wir am Ziel. Ich erinnere mich an unsere Verlobungszeit. Und wir haben uns dann immer wieder zum Kennenlernen getroffen oder dann auch dann irgendwann für die Hochzeitsvorbereitungen. Und was ich wirklich gehasst habe, war die Verabschiedung am Abend. Jeder fährt in sein Zuhause. Und dann, als die Hochzeit war, hieß es endlich, jetzt verabschieden wir uns nicht mehr. Wir haben ein gemeinsames Zuhause. Im Himmel gibt es keinen Abschied mehr. Und dann werden wir sein, wo Jesus ist. Und er holt uns nach Hause. Die nächsten Verse. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Und an dieser Stelle ist es ein Stück weit lustig, weil die Jünger hier offensichtlich verwirrt sind. Thomas ist hier nicht allein, der das nicht versteht. Petrus hat im Kapitel zuvor auch schon gefragt, Herr, wohin gehst du? Weil Jesus gesagt hat, ich gehe irgendwo hin, wo ihr nicht sein werdet oder wo ihr nicht folgen könnt. Und die Jünger denken nach wie vor räumlich. Ja, sie denken, Jesus geht an irgendeinen Ort, an den wir nicht kommen dürfen oder wo wir nicht hingelangen können. Jesus meinte aber, er geht zum Vater. Und das hatte er den Jüngern auch immer wieder gesagt, aber man merkt einfach, dass die Erkenntnis da noch nicht da war. Und genau hier, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Thomas fragt, wie können wir den Weg kennen, den du gehst? Und Jesus selbst ist der Weg. Wie er es dann auch sagt. Aber auch das hatte er den Jüngern schon vorher gesagt. Und wir haben einige Stellen, deswegen könnt ihr das ganze Johannesevangelium jetzt durchforsten. Ich habe jetzt einfach mal hier drei Stellen als Beispiel gebracht. Jesus hat ihnen schon vorher gesagt, ich bin die Tür. Jesus, durch Jesus kommt man zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Oder Petrus hatte mal auf Jesus geantwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens in Johannes 6, 68. Oder Jesus sprach in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Die Jünger waren schon lange genug mit Jesus unterwegs. Sie hatten viel gehört, aber die volle Bedeutung über das Heil und auch über die Beziehung zum Vater, das würden sie erst später erkennen. Und das Verständnis war ihnen zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so klar. Und wer will es ihnen verübeln? Das sind viele Dinge, die wir jetzt im Nachhinein gut nachvollziehen können, weil wir die ganze Schrift haben. Aber die Jünger in dem Moment haben das nicht so begriffen. Und Jesus antwortet dem Thomas in Vers 6, und das ist ein sehr bekannter Vers. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt so einige Dinge in der Theologie, die wir übersehen können oder die wir vielleicht missverstehen können oder falsch verstehen können und trotzdem in den Himmel kommen. Ja, beispielsweise haben Christen unterschiedliche Ansichten zur Endzeit, zum Thema Entrückung, Scheidung und Wiederheirat, zur Erwählung oder welche Themen auch immer. Aber dieser Vers, der muss klar sein. Hier darfst du nichts übersehen. Keine der vielen Religionen, die es auf der Welt gibt, haben einen zuverlässigen Weg oder eine zuverlässige Antwort auf die Frage, wie werde ich mit Gott versöhnt? Wie komme ich in den Himmel? Keiner hat eine gute Antwort darauf. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das ist bis heute eine ziemlich umstrittene Aussage. Das erleben wir immer wieder, auch in Gesprächen, vielleicht auf der Straße, auf der Arbeit mit ungläubigen Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Viele haben kein Problem zu sagen, dass Jesus ein legitimer Weg ist. Aber andere Religionen oder sogar Einzelpersonen haben ihre eigenen Wege zu Gott. Viele halten es für unfair, dass Gott nur einen einzigen Weg geschaffen hat. In einer Welt, die Vielfalt und gleichwertig von Überzeugungen hochhält, klingt der einzige Weg so ein bisschen wie, alle anderen sind falsch. Und das empfinden viele eben als unfair oder verletzend. Besonders wenn andere irgendwie sehr aufrichtig mit ihrem Glauben in einer anderen Religion umgehen. Heute wird Toleranz eben oft so verstanden, jede Wahrheit ist gleichgültig. Wenn Jesus nicht der einzige Weg zu Gott ist, dann ist er überhaupt kein Weg zu Gott. Und wenn es viele Wege zu Gott gibt, dann ist Jesus keiner davon. Denn er hat eindeutig behauptet, dass nur er der Weg zum Vater ist und dass es eben nur diesen einen Weg gibt. Und wenn Jesus nicht der einzige Weg zu Gott ist, dann war er ein Lügner und kein wahrer Prophet. Johannes 14, Vers 6 ist keine Einladung zur Diskussion oder gibt Interpretationsspielraum, sondern das ist eine Grenzlinie zwischen Wahrheit und Irrtum. Klar und eindeutig, unmissverständlich wird kurz gesagt, warum Jesus auf die Welt kam und erschienen ist und was das Ziel ist. Und diese Aussage, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, setzt der Einseitigkeit dieser Aussage auch nochmal die Krone auf. Nein, allein Christus ist der Weg für uns Menschen zum Vater. Und diese uneindeutige Aussage, die steht auch im Einklang mit Gottes Charakter. Es gibt nur einen wahren Gott und das sehen wir durchweg in der Bibel und vor allem auch im Alten Testament. Auch die 10 Gebote machen so deutlich, keine anderen Götter neben mir. Gott ist der Gott allein und alles andere sind tote Götter. Und die Bibel präsentiert eben einen einzig wahren Gott und auch einen einzig wahren Weg und das ist Jesus Christus. Und allgemein betrachtet sind Wahrheiten immer engstirnig, wenn man vielleicht im Gespräch mit Kollegen ist, aber Wahrheiten sind immer engstirnig. In Mathe 2 plus 2 gibt immer 4. 3 oder 5 sind keine Option. Auch 3,999, auch wenn es ganz nah dran ist, ist nicht richtig. Und wenn wir solche Abweichungen akzeptieren, dann werden ja unsere Berechnungen irgendwann falsch. Wenn wir sagen, die Sonne dreht sich nicht nur um die Erde dreht sich nicht nur um die Sonne, sondern es ist jetzt auch andersrum, das akzeptieren wir, weil wir jetzt aufgeschlossen sind, dann wird es da Probleme bei den Berechnungen geben. Wenn wir sagen, H2O ist was? Wasser. Wenn wir sagen, heute ist es aber auch Salz, dann werden wir da Probleme haben. Also das führt zu fatalen Fehlern. Und wenn wir das bei Gottes Wahrheit machen, wenn wir bei Gottes Wahrheit tolerant sind, dann werden Menschen katastrophalen Schaden erleiden. Nur die Wahrheit wird den Menschen freimachen. Und die Wahrheit ist der Weg zum Vater nur durch Jesus. Das war auch mit diesem Absolutheitsanspruch sind die Apostel dann auch zu den Menschen gegangen, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Das haben sie den Menschen gepredigt. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Sie haben Jesus als den einzigen Weg zum Vater verkündigt. In keinem anderen ist das Heil und das ist die Wahrheit. Was ist die Anwendung davon? Ich denke, das ist klar, oder? Rettung bekommen wir allein durch Jesus. Und wenn Jesus nicht dein Retter ist, dann musst dir bewusst sein, dass du keinen Zugang zu Gott hast. Aber solange du lebst, gilt dir die Einladung. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Und was bedeutet das aber für uns Gläubige? Was bedeutet das für uns Jünger oder für die Jünger damals? Jesus hat ja diese Worte auch gesagt, um ihnen Mut zuzusprechen. Er will ihnen Sicherheit geben. Es bedeutet, dass es allein auf das ankommt, was er getan hat. Ich kann keinen Beitrag dazu leisten. Alle meine Bemühungen, von mir aus zu Gott zu kommen, wären eine Anmaßung. Jedes Mal, wenn ich etwas aus eigener Kraft probiere, sage ich damit, es gibt einen anderen Weg zu Gott, nämlich meine Anstrengung. Und was für ein Trost in meinem Versagen, in meiner Schwachheit. Wenn ich in Sünde falle, dann weiß ich, dass mir der Zugang zu Gott nicht verwehrt ist, weil es liegt nicht an mir. Er ist der Weg zum Vater. Durch Jesus habe ich Zugang. Ja, Sünde stört unsere Gemeinschaft mit Gott und wir sollen das bereinigen. Aber wenn wir als Gläubige sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher. Wie lange willst du es noch auf deine Weise probieren, zu Gott zu kommen? Dein Versuch oder deine Versuche werden scheitern. Glaub an Jesus. In Johannes 20, Vers 31 heißt es, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist so ein bisschen die Absicht von dem Brief, von dem Johannesevangelium. Johannes hatte mit dem Evangelium die Absicht, die Gottheit Jesu darzustellen. Und am Anfang, wenn wir das Evangelium von Anfang an lesen, dann schreibt er, dass Jesus uns gegeben ist, weil in ihm das Leben ist. Im Glauben an Jesus haben wir ewiges Leben. Und Jesus war eben die einzige Möglichkeit, um diesen Zugang zum Vater wiederherzustellen. Lesen wir weiter in Kapitel 14, die Verse 7 bis 10. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Ja, wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Jesus erklärt, warum er der einzige Weg zum Vater ist, weil er die vollkommene Verkörperung Gottes ist. Gott ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen und hat unsere Schuld getragen. Und nur er konnte eben diese Schuld tragen, weil er absolut fehlerfrei ist. Und hier heißt es, Jesus zu kennen bedeutet Gott zu kennen. Es geht hier um die Gottheit Jesu. Und Philippus kommt hier mit der nächsten Frage. Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Und Philippus hat viel mit Jesus erlebt. Er hat schon viel gesehen und vermutlich denkt er hier, es wäre doch auch gut, den Vater mal zu sehen. Vielleicht fehlt ihnen diese Erfahrung noch und es wäre wertvoll, den Vater mal zu sehen. Und obwohl die Jünger so lange mit Jesus unterwegs waren, fehlt da die Erkenntnis oder die letzte Erkenntnis, dass Jesus Gott ist und eins mit dem Vater ist. Auch wenn Petrus beispielsweise in Matthäus 16, Vers 16 sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Um zur vollen Erkenntnis zu kommen, fehlte ihnen offensichtlich das Ereignis der Auferstehung. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Insbesondere nach der Auferstehung würden die Jünger verstehen, dass Jesus Gott ist. Und das Christuserkenntnis bedeutet auch den Vater zu kennen. Als Thomas nach der Auferstehung Jesus zum ersten Mal begegnet ist, hat er die ganzen Wunden gesehen. Und dann sagt Thomas Folgendes zu ihm. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Mit diesen Worten bekennt Thomas ganz klar die Gottheit Jesu und auch seinen festen Glauben an ihn. Und das unterstreicht wieder das, was das gesamte Johannesevangelium die ganze Zeit predigt, die Gottheit Jesu. Die Gottheit Jesu wurde in der Vergangenheit auch immer wieder angegriffen, auch in der Kirchengeschichte, sowohl von den Juden als auch von den Moslems. Aktuell auch von der modernen Bibelwissenschaft, von Atheisten. Warum glauben wir an die Gottheit Jesu? Spurgeon wurde mal gefragt, ob er die Bibel in einer Debatte, in so einer Podiumsdiskussion verteidigen möchte. Und dann hat er gesagt, das Wort Gottes verteidigen, muss man denn einen Löwen verteidigen? Man lässt den Löwen einfach frei und der verteidigt sich selbst. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Und das gilt auch bei der Frage um die Gottheit Jesu. Die Beweislage in der Bibel ist so eindeutig. Die Bibel spricht für sich selbst. Wir haben heute in der Bibellese von Maxim, haben wir in Johannes 5 gehört, da wollten die Juden Jesus töten. Warum? Weil er die Gottheit für sich beansprucht. In Kapitel 10 wieder, da sagt er, der Vater und ich sind eins. Daraufhin wollen sie ihn steinigen, weil sie verstehen. Er sagt, er ist Gott. Lest das Johannesevangelium und ihr werdet Jesus als Herrn und Gott präsentiert bekommen. Jesus und der Vater sind eins und er lebt in völliger Übereinstimmung und auch in völliger Abhängigkeit zum Vater. Vers 11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Jesus nennt hier zwei gute Argumente für unser Vertrauen in ihn. Wir können einfach aufgrund seiner Person und seiner Worte glauben oder wir können ihn auch wegen seiner Werke glauben. In Johannes 5, 36 sagt er, ich habe aber ein Zeugnis, das größer ist als des Johannes. Hier redet er von Johannes dem Täufer. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Die Wunder, das, was Jesus getan hat, die ganzen Heilungen, das war jetzt nicht einfach so eine Wohltat. Jesus war wohltätig und er war gnädig, aber die Absicht war auch, dass er als Gott und Messias bestätigt wird. Und hier nochmal der Vers mit der Absicht vom Johannesevangelium und jetzt ein bisschen mehr noch den Vers davor. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Zeichen sind uns gegeben, damit wir an Jesus, den Sohn Gottes, glauben. Achtet mal darauf, wenn ihr in der Bibel lest, Jesus tut so viele Zeichen, achtet darauf. Die sind uns gegeben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und diese Zeichen haben auch die Menschen gelesen oder gesehen, die ihn nicht so gemocht haben. In Johannes 11, Vers 47 lesen wir von den Pharisäern und Priestern und den Obersten, die verzweifelten. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Sie waren überfordert von der Fülle an Zeichen. Ja, die Beweislage war eigentlich so klar. Und sie fragen, was sollen wir tun? Und das frage ich dich. Was sollst du tun, wenn du diese Beweislage siehst? Das Johannesevangelium ist geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit wir durch den Glauben an ihn Leben haben. Glaubst du das? Auch das Volk hat viele Zeichen gesehen. Aber obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Was ist deine Antwort? Und was hindert dich zu glauben? In Vers 12 geht es weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Größere Werke als Christus? Wir lesen von den Werken, die Christen getan haben, gerade die ersten Christen. Ich habe zwei Stellen, 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Eine weitere Stelle, aber auf die müssen wir jetzt nicht auch noch eingehen. Bevor die Heilige Schrift geschrieben wurde, das Wort Gottes, hat Gott die Schreiber und die Prediger bestätigt durch Wunder. Er gab ihnen damit Autorität. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun. Und damit ist nicht gemeint, sie werden Größeres in der Art tun. Weil was ist größer als eine Heilung? Was ist größer als eine Auferstehung? Was ist größer als die Austreibung von Dämonen? Was Jesus hier meint, ist das Ausmaß, es ist die Tragweite. Und das gilt in erster Linie für die Apostel. Aber als die apostolische Ära dann auch zu Ende ging, wurden in gewisser Weise auch weiter größere Werke vollbracht. Wenn wir bedenken, dass Jesus während seiner Dienstzeit in einem so kleinen Wirkungskreis war, er hat in so einem kleinen Gebiet gedient, aber zu den Aposteln hat er dann gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Durch die Jünger Jesu hat sich das Evangelium über den gesamten Globus verbreitet. Und das geschieht auch weiterhin, jetzt gerade, auch übers Internet, übers Radio, über verschiedene Medien, Zeitschriften. Mit allen möglichen Mitteln wird das Evangelium verbreitet. Die Prophezeiung trifft ein und das können wir auch heute noch beobachten. Und vor allem auch durch die Gemeinde, durch die weltweite Gemeinde und auch durch uns. Und das ist auch gewissermaßen eine Verheißung, aber auch ein Auftrag. Und hier spielt auch das Wirken des Heiligen Geistes eine ganz entscheidende Rolle, aber ich hatte vorhin schon gesagt, das werden wir in den nächsten thematisieren. Wir setzen das fort, was der Herr angefangen hat. Und einige Dinge sind anders als in der Apostelzeit. Und wenn ihr dazu Fragen habt und wenn euch das interessiert, kommt gern zur Bibelstunde. Dafür haben wir jetzt auch nicht die Zeit, das auszuführen. Aber da sind wir im 1. Korintherbrief und behandeln auch diese Themen. Die Verse 13 und 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was bedeutet es, in seinem Namen zu bitten? Sind nicht diese Schlüsselworte am Ende von diesem Gebet, die dann Gott irgendwie zu einem Handeln bewegen. Es bedeutet vielmehr, dass unsere Gebete und auch unsere Anliegen, unsere Bitten im Einklang mit seiner Person sind, mit seinem Willen, mit seinem Wesen, dass es eine Übereinstimmung ist. 1. Johannes, okay, die Stelle habe ich vielleicht nicht. 1. Johannes 5, Vers 14, da heißt es, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Unsere Anliegen, unser Bitten soll seinem Willen gemäß sein. Bete ich egoistisch, vielleicht irgendwie nur für meinen Vorteil, nur für meine Bedürfnisse, oder bete ich im Einklang mit Gottes Willen? Ist vielleicht meine gesamte Lebensausrichtung auf ihn ausgerichtet oder mehr auf meine Bedürfnisse? Wir singen auch das Lied, mutig komme ich vor den Thron. Und damit ist nicht irgendwie unser Heldenmut gemeint, weil wir irgendwas geleistet haben, sondern wir haben Zugang durch Jesus. Wir gehen freimütig zu Gott durch Jesus. Und deswegen bitten wir in seinem Namen, auf der Grundlage von dem, was er gemacht hat, auf der Grundlage seiner Verdienste bitten wir. Und zu guter Letzt sagt ja Jesus dann hier auch, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Meine Anliegen, meine Bitten, mein Dank soll allein Gottes Ehre suchen, weil er ein wunderbarer Gott ist. Und wenn wir diesen Text reflektieren, er gibt uns himmlische, ewige Hoffnung. Er gibt uns einen sicheren Zugang, einen Zugang zu Gott. Und er selbst ist dieser Zugang, Jesus Christus. Und wir dürfen seine Werke auf dieser Erde fortführen und dabei mit seiner Hilfe rechnen. Er verheißt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du dich um unsere Herzen sorgst und dass du möchtest, dass wir feststehen. Danke für deinen Trost. Danke, dass du unseren Herzen wirklichen Frieden geben kannst. Danke für Jesus, danke für seinen Stellvertretertod. Danke, dass wir durch Jesus Zugang zu dir haben. Er allein war es würdig, für uns zu sterben. Er allein war es wert, Herr. Hab von Herzen Dank dafür. Danke, dass wir diese Sicherheit haben, Herr. Und dass unsere ganze Rettung, unser Heil, dass es auf deinen Leistungen beruht, Herr. Und du wirst uns einmal sicher nach Hause führen. Und diese Hoffnung haben wir, Herr. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir so lange leben, bis du deine Verheißung erfüllst und wir nach Hause geführt werden. Vater, ich bitte dich für unsere bestürzten Herzen, die immer wieder angegriffen sind, dass wir diese Wahrheit wirklich glauben. Dass dieses Wissen wirklich zu einem Glauben umgewandelt wird, Herr. Und dass wir uns daran festhalten. Dass unsere Herzen nicht bestürzt sind, sondern dass unsere Herzen jubeln, weil wir auf dich hinschauen und dich fröhlich erwarten, Herr. Da bete ich für jeden Einzelnen und vor allem auch für mich, dass wir uns da nicht verunsichern lassen, sondern feststehen in dir. Amen.